In rauer See braucht die Mannschaft einen Kapitän, der Zuversicht ausstrahlt und der den Kurs kennt und auch dem Team mitteilt, dass er den Kurs kennt. Und das gehen wir auch so in der Gesamtgeschäftsführung ganz klar an. Wir wollen die Transformation als Marktführer angehen und wir wollen auch bei Wärmepumpen die Besten sein.
Willkommen zu Headhunter Insights. In diesem Podcast dreht sich alles um Leadership, die den Unterschied macht. Freuen Sie sich auf Insights eines Headhunters und spannende Gäste, die exklusive Einblicke aus den Chefetagen deutscher Unternehmen mitbringen. Das ist Headhunter Insights. Herzlich willkommen zu Headhunter Insights. Ich bin Jessica Sander und ich freue mich sehr, heute zusammen mit Dominik Späth durch die Folge zu führen. Hallo Dominik.
Hallo Jessica.
Und wir sind heute in Remscheid zu Gast bei der Weiland Group, einem Familienunternehmen, das vor 150 Jahren von Johann Weiland gegründet wurde, dem Erfinder des Gasbadeofens. Und heute ist die Weiland Group der größte Heizungshersteller der Welt und zählt zu den Top-Anbietern für Wärmepumpen in Europa. Und damit nimmt das Unternehmen eine Schlüsselrolle in der aktuellen Wärmewende ein. Und unser heutiger Gast ist promovierter Betriebswirt, Geschäftsführer und CFO der Weiland Group. Zuvor war er viele Jahre in der Konzernwelt unterwegs, in wichtigen Funktionen bei Lufthansa und auch Bayer und auch mit leitender Verantwortung in Südamerika. Und seit inzwischen rund 13 Jahren ist er bei der Weiland Group als jemand, der Konzernerfahrung und Erfahrung im Familienunternehmen vereint. Und genau darüber wollen wir nämlich heute sprechen. Entscheidungen in der Wärmewende. Wie führt man ein Familienunternehmen im Umbruch? Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Borchers.
Ja, herzlich willkommen auch in Remscheid. Freue mich, Sie hier willkommen heißen zu dürfen.
Dankeschön.
Sehr schön. Herr Dr. Borchers, ich würde am liebsten gerne mit unserer liebgewonnenen Einstiegsfrage starten. Was beschäftigt Sie im Moment besonders beruflich und wenn Sie mögen, gerne privat?
Ja, dann starte ich mal mit dem Privaten. Privat ist natürlich meine Familie ein zentrales Thema. Ich habe zwei Söhne, die sind 20 und 22 Jahre alt. Der eine studiert seit einiger Zeit in Mailand und der Jüngere studiert in Köln, wohnt derzeit noch bei uns, ist aber jetzt im Auszug begriffen demnächst. Und es ist unheimlich schön zu sehen, wie die beiden ihren Weg gehen. Und was wirklich auch eine Inspiration ist, ist der Austausch jetzt, den ich mit meinen Söhnen habe. Also sie fragen mich zunehmend mehr um Rat und das ist für mich auch ein Zeichen der Reife, der Entwicklung, aber auch eines Vertrauens, das sie haben. Und das ist für mich ein ganz neuer Level nochmal der Vater-Sohn-Beziehung. Und das macht mir sehr viel Freude.
Da hat man vieles richtig gemacht. Das kann ich von meinen Söhnen sagen. Die sind noch kleiner. Aber das ist immer wieder schön, wenn man dann als Vater um Rat gefragt wird oder wenn die Bedeutung noch da ist, definitiv.
Ja, und in dem Alter, die machen das dann auch meistens noch, was man sagt. Das ist ja anders bei einem 14- oder 15-Jährigen.
Definitiv.
Also
definitiv.
Deswegen meine ich, es ist eine ganz, ganz andere Art der Beziehung, die ich sehr genieße. Was mich auch im Privaten natürlich noch beschäftigt, wie viele, und es ist so auch die Schnittstelle zum Beruflichen, ist natürlich die gesellschaftlichen Entwicklungen, die wir gerade sehen. Sie hatten es angesprochen bei der Einleitung, ich habe ja auch in Südamerika gearbeitet, ich war mal in Mexiko und dann halt mehrere Jahre in Buenos Aires. Und was ich immer an Deutschland geschätzt habe, ist der gesellschaftliche Zusammenhalt. Der war immer viel stärker als in anderen Ländern in meiner Erfahrung und eine unheimlich breite Mittelschicht, eine unheimlich breite Mitte. Und das ist etwas, wo wir gemeinsam als Gesellschaft für kämpfen müssen, dass wir diese unglaublich breite Mitte noch behalten. Also in Argentinien hat man immer gesagt, da kannst du in deiner Funktion nicht hingehen, da kannst du nicht hingehen, das ist eine andere Schicht. Und das sind ja Gedanken, die hatten wir in Deutschland nie. Und deswegen ist das etwas, was mich privat umtreibt, strahlt natürlich auch aufs Geschäft aus. Und wenn ich dann weitermachen darf mit dem Geschäftlichen direkt, da motiviert mich natürlich ungemein die Transformation unserer Branche. Sie hatten es am Anfang gedacht, Umbruch. Ich mag ja den Begriff Umbruch gar nicht so, weil das ist für uns ist eine Transformation. Umbruch ist so ein Moment. Für uns ist das ein langer Weg, das ist eine Transformation, die mehrere Jahre dauern wird. Wir sind einer der Marktführer im klassischen Geschäft mit Gasheizung, also fossile Brennstoffe. Wir sind aber bereits heute einer der größten Anbieter, Produzenten von Wärmepumpen. Und hier die Balance zu halten, einerseits die Marktführerschaft im Gasgeschäft, das Wärmepumpengeschäft weiter auszubauen parallel, das ist eine große Herausforderung. Für mich, aber auch für unser gesamtes Unternehmen. Ich finde aber auch, das ist eine einmalige Chance, also an so einer Transformation teilzunehmen. Das hat man, glaube ich, nicht oft im Berufsleben und das macht unheimlich viel Spaß und das motiviert mich wirklich jeden Tag aufs Neue.
Und was Sie immer sagen, das ist, so habe ich von Anfang an mitgenommen aus unseren Erstgesprächen, die Wärmepumpe ist ein ausgereiftes Produkt. Das gibt es schon sehr, sehr lange in Ihrem Haus oder sehr, sehr lange im Markt. Es ist jetzt erst die letzten Jahre ins Gespräch gekommen, aber Sie haben ja schon lange eine Wärmepumpe oder Sie beschäftigen sich schon lange mit Wärmepumpen.
Privat habe ich auch schon lange eine Wärmepumpe. Tatsächlich und natürlich von Weiland. Aber wir machen tatsächlich, die erste Wärmepumpe haben wir entwickelt und produziert 2006.
Mhm.
Also das ist wirklich schon lange weg, ist ein absolut ausgereiftes Produkt.
Mhm. Ja, man spürt Ihre Begeisterung, das ist total schön, also das sprüht hier rüber. Aber wenn man mitten in so einer großen technologischen und politischen Umbruchsphase steht, wie der Wärmewende, wie fühlt sich Entscheidungsfindung aktuell bei Ihnen in Unternehmen an? Und ist es eher Beschleunigung oder ist es Sortieren und Priorisieren?
Ja. Also Sortieren, Priorisieren gehört meiner Meinung nach immer zu den Kernaufgaben im Management. Ich habe vor vielen, vielen Jahren mal eine Definition vom Mittelstand gehört. Das ist, wenn man mehr Arbeit hat als Mitarbeiter, dann ist man im Mittelstand. Also von daher ist Sortieren und Priorisieren immer eine Kernaufgabe. Aber was hat sich schon geändert in den letzten Jahren, was wir festgestellt haben, ist, aufgrund der wirtschaftlichen, politischen Einflüsse brauchen wir heute ein höheres Maß an Flexibilität, als das in unserer Branche vor 5, 6 Jahren der Fall war. Wir brauchen schnellere Entscheidungen. Ich hatte ja eben gesagt, wir sind ein Mittelständler, aber wir sind inzwischen auch ganz schön gewachsen. Wir sind ein internationales Unternehmen mit 16.000 Beschäftigten. Und da ist Schnelligkeit in der Entscheidungsfindung natürlich ein zentrales Thema, auch eine Herausforderung. Und das gehen wir derzeit gerade mit der gesamten Führungsmannschaft an. Wir wollen hier schnellere Entscheidungen treffen. Wir müssen auch schneller Entscheidungen treffen, weil der Markt viel schnelllebiger ist, als das vor 10 Jahren definitiv war. Und deswegen haben wir gerade Mitte des Jahres einen Leitspruch rausgegeben an unsere Führungsmannschaft, Be Fast, mit dem klaren Aufruf, dass wir schneller Entscheidungen treffen wollen.
Ich gehe nochmal über zur Wärmewende. Die ist ja nicht nur technologisch, sondern auch politisch sehr aufgeladen. Wie navigieren Sie durch dieses Spannungsfeld?
Ja, ist leider politisch aufgeladen. Die Transformation von fossilen Energieträgern hin zu elektrischen Heizungslösungen wird nach wie vor sehr stark diskutiert und leider, muss ich so sagen, nicht immer faktenbasiert. Mhm. Das tut natürlich einem faktengetriebenen Menschen wie mir dann schon manchmal ein bisschen weh. Man muss aber auch hier ganz klar oder vielleicht auch hart sagen, das ist primär ein deutsches Phänomen. Es gibt natürlich Grunddiskussionen in vielen Ländern. Wir sind in über 20 Ländern tätig. Aber diese sehr politische und manchmal polemische Diskussion, das ist primär ein deutsches Phänomen. Und Deutschland macht ungefähr ein Fünftel unseres Umsatzes aus. Von daher ist es ein Teilaspekt meiner Tätigkeit. Aber ich bin der Geschäftsführer für die gesamte Weiland Group. Das heißt, es betrifft eben nicht unser ganzes Geschäft. In Deutschland, beziehe mich jetzt mal in Deutschland in den weiteren Ausführungen. Da würden wir uns natürlich sicherlich mehr Klarheit und Kontinuität wünschen. Ich denke, das würde allen helfen, unseren Kunden, der Umwelt und auch dem Standort Deutschland und damit letztendlich auch uns. Und Sie hatten es eben schon gesagt, Herr Späth, es ist ja ein ausgereiftes Produkt. 2006 haben wir unsere erste Wärmepumpe entwickelt und produziert. In puncto Effizienz, CO2-Ausstoß ist ganz klar überlegen und es gibt ja immer auch diese Technologieoffenheitsdiskussion. Es ist die einzige massentaugliche Technologie, mit dem Sie direkt als Endkunde, als Verbraucher den CO2-Footprint reduzieren können. Ich meine, Wasserstoff ist derzeit nicht verfügbar.
Und auch zu teuer.
Auch zu teuer. Wir haben Wasserstoffboiler. Sie sitzen ja hier im Technologiezentrum hinter uns, in unserem Forschungszentrum. Da hängen tatsächlich Wasserstoffboiler, die funktionieren. Die könnten wir serienreif machen. Also das ist nicht das Thema von uns Anbieterseite, sondern es geht ja um den Brennstoff. Und ja, da ist die Wärmepumpe das richtige Produkt. Und deshalb ist da auch unser Fokus drauf, unsere klare Strategie drauf, dass wir hier ein Gesamtpaket den Kunden anbieten, und zwar eine moderne Wärmepumpe. Ganz wichtig auch intelligentes Energiemanagement, ne, über Connected Services, also digitale Lösung. Und wir haben einen sehr großen eigenen Service. Also da können wir auch dann das Gesamtpaket anbieten. Und wir sind eingestiegen in die Frage mit politisch aufgeladen, wenn wir dann unsere Kunden fragen, und das haben wir gerade gemacht, dann sind über 90% der Wärmepumpennutzer in Deutschland mit ihrer Lösung zufrieden. Mhm. Also wenn man es dann einmal hat, sagt man, es ist die richtige Entscheidung. Das ist ja auch, denke ich, interessante Fakten, wenn der ein oder andere Zuhörer, die Zuhörerin vielleicht vor der Entscheidung steht.
Also ich muss eines sagen, Herr Dr. Borchers, wir haben ja jetzt schon mehrfach miteinander gesprochen. Vom ersten Punkt an habe ich noch nie einen Finanzvorstand, einen CFO erlebt, der eine so hohe verkäuferische Fähigkeit hat, eine Werbepumpe zu verkaufen. Sie haben sogar mich ins Nachdenken gebracht. Und das, ich glaube schon auch, dass das wirklich ein Produkt ist, wo, wenn man es mal hat, weil es eben recht unkompliziert ist, wenn man es mal hat, wo es dann auch wirklich funktioniert.
Ja, definitiv, definitiv.
Im Vorgespräch haben Sie beschrieben, wie wichtig für Sie Ruhe und Klarheit in der Führung sind. Das klingt ja erstmal einfach, aber in solchen Phasen aktuell wahrscheinlich ist das sehr anspruchsvoll.
Ja, definitiv. Es ist definitiv anspruchsvoll. Und da muss man auch ehrlich mit sich selbst sein. Bei solchen Themen klaffen dann in der Regel immer Anspruch und Wirklichkeit auch ein bisschen auseinander. Aber den Anspruch haben wir natürlich, hier klar für Klarheit auch in der Führung zu sorgen. Für mich waren die Entscheidungen, die wir getroffen haben in den letzten Jahren, immer klar und die strategische Ausrichtung ist auch ganz klar. Das haben wir natürlich intensiv diskutiert, aber immer faktenbasiert. Und wir sind da nicht politisch unterwegs, sondern wirklich faktenbasiert und das ist dann auch entscheidend, denke ich, wenn man solche Entscheidungen trifft. Am anspruchsvollsten für mich in meiner Rolle, ich bin ja auch für Personal zuständig, für HR, ist dann auch die Kommunikation und die Kommunikation vor allem auch von unpopulären Entscheidungen. Also im letzten Jahr war ja die Nachfrage aufgrund der bekannten Diskussionen des politischen und wirtschaftlichen Umfelds gesunken für Wärmepumpen und da mussten wir dann auch zum ersten Mal seit längerer Zeit Personal abbauen. Jetzt zieht es Gott sei Dank wieder an, das können wir einen anderen Weg beschreiten, aber das mussten wir damals tun. Und in der Situation haben wir dann die Kommunikationsfrequenz deutlich erhöht. Also ich habe dann einen Live-Talk ins Leben gerufen. Das ist eine virtuelle Belegschaftsversammlung, ist auch das meistgestreamte Event mit ungefähr 2000 Zuhörerinnen und Zuhörern. Das ist 50% der Belegschaft in Deutschland. Und dann habe ich immer einen Gast dabei, entweder einer aus der Geschäftsführung, ein Kollege von mir oder jemand aus dem Top-Management, wo wir dann wirklich alle Fragen, die vorher eingereicht werden, weil interaktiv können Sie das mit 2000 nicht machen, aber es können alle Fragen eingereicht werden vorher und wir beantworten dann immer auch alle Fragen, um einfach hier auch dem Informationsbedürfnis gerecht zu werden. Das ist zumindest der Grundgedanke. Wenn ich dann aber gerade, wir haben gerade natürlich eine Mitarbeitendenbefragung wieder gemacht, wenn ich mir dann die Ergebnisse anschaue, dann sind wir hier zwar über dem Industriebenchmark in den meisten Punkten, aber da haben wir noch Luft nach oben. Mhm. Und das heißt, dieses alte Sprichwort, man kann nie genug kommunizieren, gilt da sicherlich. Also von daher ist das anspruchsvoll und nach wie vor eine Herausforderung, an der wir arbeiten.
Sie haben ja vor Weiland schon so spannende Stationen auch gehabt. Und mich würde interessieren, was war denn rückblickend der wichtigste Stepstone, wo Sie wirklich die Art von Führung gelernt haben, die Sie jetzt auch selbst praktizieren? Oder vielleicht haben Sie ja Führung kennengelernt, wo Sie gesagt haben, nee, das habe ich dann ganz anders gemacht.
Ja, das habe ich tatsächlich alles schon gesehen. Führung, wo ich gesagt habe, das, so will ich nicht werden. Und auch Vorbilder, wo ich sage, das ist echt toll. Wenn ich über den wichtigsten Schritt nachdenke, dann war das wahrscheinlich der Wechsel von der Abteilungsleitung in Leverkusen. Sie hatten es eingangs angesprochen. Ich war vorher 10 Jahre bei Bayer und da habe ich vor diesem Sprung, den ich gleich erwähne, eine Abteilung geleitet mit einer einstelligen Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und das war wirklich die Struktur. Da waren keine Ebenen mehr drunter, sondern das waren so 7, 8 Mitarbeitende, die ich dort geführt habe. Und dann hat man mir die Position des CFOs für eine Region, Connoisseur, angeboten in Buenos Aires. Und dann war ich auf einmal als CFO zuständig für 5 Länder, Argentinien, Bolivien, Chile, Paraguay, Uruguay, mit Mitarbeitenden in diesen einzelnen Ländern, die an mich berichtet hatten, mit verschiedenen Funktionen wie IT, wie Finanzen. Also das war schon ein großer Sprung ins Wasser und eine Region mit mehreren 100 Millionen Euro Umsatz. Ich denke, das war wirklich ein wichtiger Sprung und da bin ich auch dankbar, dass meine damaligen Vorgesetzten mir das auch zugetraut haben mit relativ jungen Jahren. Mein Vorgänger, das sind dann auch natürlich so Erfahrungen, die man macht, das war wirklich ein klassischer Argentinier, ging nach über 20 Jahren mit Mitte 60 in Ruhestand. Und die Frage, die ich dann immer bekam, war, sag mal, wie alt bist du eigentlich? Also damals habe ich noch jünger ausgesehen, als ich war und war da so 38. War halt immer der Hintergrund. Gedanke sicherlich, kann der junge deutsche Kerl das eigentlich? Was hat mir da geholfen? Sicherlich einmal, dass ich schon Spanisch konnte. Ich hatte während meines Studiums mal in Mexiko gearbeitet. Ich hatte Spanisch auch als Schwerpunktfach im Studium. Und das hat geholfen. Aber ich habe dann auch gelernt, mich schnell zu behaupten. Mit einer Mischung aus klaren Entscheidungen. Ich denke, das ist dann auch wichtig, dass man auch klare Entscheidungen trifft. Manchmal auch klare Ansagen. Und immer auch mit einer Prise Humor. Das ist da schon eins meiner Führungsmottos, dass man auch eine Prise Humor dazu gehört. Vielleicht ein Beispiel, auch um es konkret zu machen, so klare Ansagen. Die IT für die Region, die war in einer Matrixstruktur geführt. Ich meine, das ist ja üblich in so großen Konzernen. Das war die fachliche Betreuung dann aus Brasilien für ganz Lateinamerika, aber eben auch für die Region aus Buenos Aires und in meiner Verantwortung des CFOs. Das wusste das IT-Team aber gar nicht, als ich ankam, weil mein Vorgänger da so in der Rolle nicht wahrgenommen hatte. Und das habe ich dann direkt zu Beginn geändert. Das heißt, der Leiter IT für meine Region, der war dann auch in meinen Direct Reports Meetings natürlich von Anfang an dabei, genauso wie mein Treasury-Leiter oder mein Accounting-Leiter. Und wir haben dann auch direkt einen gemeinsamen Workshop mit dem Finanzteam und dem IT-Team gemacht. Und das war auch der erste gemeinsame Workshop, den die überhaupt gemacht haben. Ich denke, das war dann auch ein Learning, dass man sowas auch direkt am Anfang machen sollte.
Ja.
Gab es einen Moment am Anfang nochmal eine Rückfrage, wo Sie gesagt haben, als Sie diese große Aufgabe bekommen haben, wo Sie selber gezweifelt haben oder wo Sie selber überlegt haben, ist es das jetzt genau der richtige Step oder war das klar, das mache ich, das schaffe ich?
Ehrliche Antwort, es war klar, dass ich das wollte und dass ich mir das auch zugetraut habe.
Und das ist die Basis, oder?
Ja, weil man wirft ja auch seinen Hut in den Ring. Mhm. Das ist ja jetzt nicht Zufall, dass man mir das angeboten hatte, sondern ich hatte natürlich dann auch meinem Vorgesetzten gesagt, so nächster Schritt Ausland, CFO. Mhm. War auch üblich damals bei Bayer, dass das ein Karriereweg ist. Und da habe ich meinen Hut in den Ring geworfen und dann muss man dann auch in den Ring steigen, ne? Ja. Wenn man aufgerufen wird. Und nee, von daher war das etwas, auf das ich mich gefreut habe und das mir auch unheimlich viel Spaß gemacht hat und mich, glaube ich, von der Entwicklung fachlich und führungstechnisch wirklich geprägt hat.
Ich würde gerne nochmal auf das Thema Transformation, Veränderung zurückkommen. Wie gelingt es Ihnen, in so einer Phase Orientierung zu geben? Das ist ja wichtig für den Mitarbeiter auch. Ich stelle mir das auch so vor, wenn man jetzt die politische Diskussion verfolgt. Also zum einen gab es große Fördergelder für Wärmepumpen. Jetzt weiß man nicht, wo die Reise hingeht. Kann ja durchaus sein, dass die Mitarbeiter auch mal den Glauben ans Produkt verlieren. Aber wie navigiert man da durch? Sie haben vorhin schon gesagt, Sie haben eine Plattform gegründet, wo Sie wirklich kommunizieren. Aber was gibt es darüber hinaus noch intern wie auch extern?
Also Kommunikation ist der Schlüssel. Und als Finanzer stütze ich mich da gerne auf Fakten. Ja. Mhm. Und wichtig ist für mich da aber auch immer die Einfachheit der Botschaft. Ich kokettiere da auch immer ein bisschen, sage dann immer, ich bin sehr selber simpel gestrickt, was auch stimmt. Es muss einfach sein in der Kommunikation. Und vielleicht ist das ein bisschen atypisch. Ich bin ein CFO, der keine Nachkommen stellen mag. Vielleicht in der Steuererklärung, wo es gründlich sein muss, da natürlich und in der Buchhaltung, aber in der Kommunikation darf man sich nicht hinter Details verstecken. Ja. Sondern da ist die Botschaft, die wichtige, faktenbasiert zwar, aber klar. Und das ist etwas, was in der internen Kommunikation sehr wichtig ist. Da hatten wir eben drüber gesprochen, aber gerade auch in so Transformationsphasen natürlich extern. Das sind einmal natürlich unsere Gesellschafter, die Nachkommen vom Firmengründer und auch die Finanzierungspartner. Mhm. Und da spielt es wichtig, das ist wichtig bei der Kommunikation, dass man hier faktenbasiert ist und klar und auch verständlich nachvollziehbar. Man muss eine Story haben, eine verständliche, klare Story. Das ist immer etwas, was ich auch mit meinem Controlling-Team bespreche, wenn wir solche Sitzungen oder Kommunikation vorbereiten, was ist die Story, die wir vermitteln wollen. Ich denke, da legen wir einen großen Wert drauf.
Herr Dr. Borchers, was brauchen Teams Ihrer Meinung nach in solchen Umbruchsphasen am meisten von Ihrer Führung?
Ja, das ist tatsächlich eine Fragestellung, mit der ich mich auch wirklich beruflich beschäftige, immer auch vor Vorträgen. Also Stichworte, die mir da direkt einfallen, sind Sicherheit, Transparenz und ganz wichtig Zuversicht. Also Sicherheit, Transparenz und Zuversicht. Und was ich da auch erwähnen möchte, ist, man braucht auch eine gewisse Konstanz in Strategie und in den Maßnahmen. Also Sprunghaftigkeit hilft da auch nicht. Wenn das Team ohnehin schon verunsichert ist durch die wirtschaftliche Lage, durch Diskussionen im Umfeld, in der Politik, dann ist es wichtig, dass man hier auch Konstanz in der Strategie zeigt. Wenn ich da ein ganz einfaches Bild auch mal benutzen darf, obwohl ich kein Segler bin, passionierter ist. Also in rauer See braucht die Mannschaft einen Kapitän, der Zuversicht ausstrahlt und der den Kurs kennt und auch dem Team mitteilt, dass er den Kurs kennt. Ich denke, das ist ganz wichtig und das gehen wir auch so in der Gesamtgeschäftsführung ganz klar an. Wir wollen die Transformation als Marktführer angehen und wir wollen auch bei Wärmepumpen die Besten sein. Das ist hier die ganz klare Message, die wir ins Team geben. Und ich hatte ja eben schon gesagt, dass wir da jetzt auch eine ganze Anzahl von Informationsveranstaltungen durchgeführt haben. Und das Feedback, das ich tatsächlich dann nach den Veranstaltungen häufig bekomme, vielleicht da, ich bin ja jetzt schon 13 Jahre dabei und ich habe hier ja nicht als Geschäftsführer angefangen. Das heißt, ich habe mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beim Betriebssport und so zusammengearbeitet. Dann hat man eine andere Connections und die kommen dann auch zu mir mal an in unserem Betriebsrestaurant oder im Flur und sagen, hier Stefan, darf ich dir da mal was zu sagen? Ne? Das ist auch toll, finde ich. Und das Feedback, das ich da tatsächlich am häufigsten gehört habe, war authentisch. Schön. Also es wurde einmal gesagt, du hast Zuversicht ausgestrahlt, aber das, was am meisten wirklich kam, ist authentisch. Das hat mich am Anfang, ehrlich gesagt, ein bisschen überrascht, weil man geht ja nicht in eine Veranstaltung rein, jetzt will ich heute mal so authentisch sein. Ne? Aber das zeigt ja, dass die Botschaft glaubwürdig dann angekommen ist und verständlich auch war. Und ich denke, das ist etwas Wichtiges, was man auch in der Kommunikation beherzigen muss.
Mhm. Familienunternehmen sind ja oder entscheiden ja traditionell etwas langfristiger. Gleichzeitig müssen sie heute ja schneller handeln als je zuvor. Und Sie haben uns ja schon von dem Motto erzählt, be fast. Wie balancieren Sie diesen Widerspruch und wie schaffen Sie es wirklich so schnell zu sein?
Ja, also ich empfinde das gar nicht als Widerspruch, ehrlich gesagt. Also langfristig ist unser Ziel nämlich klar. Wir wollen die Nummer 1 der Heizungsbranche bleiben und wir wollen die Transformation der Wärmepumpe vorantreiben. Das ist unser langfristiges Ziel und als Familienunternehmen gilt natürlich auch das Motto von der Enkelfähigkeit. Also wie können wir die Wettbewerbsfähigkeit langfristig des Unternehmens sicherstellen? Und kurzfristig, ich hatte es ja vorhin schon mal erwähnt, Maßnahmen, die wir treffen mussten, kurzfristig müssen wir unser Produktportfolio anpassen, wir müssen die Kapazitäten an den Markt anpassen. Und wenn ich jetzt nochmal das Bild des Kapitäns aufrufe, nur weil man den Kurs wegen des Wetters mal ändert oder die Segel rafft, das Ziel bleibt ja dasselbe. Das ist wichtig. Und deswegen bin ich jetzt seit 8 Jahren, also genau Ende des Jahres, 2025 sind die 8 Jahre voll Geschäftsführer und ich habe die langfristige Ausrichtung nie als Einschränkung erlebt, bei keiner Entscheidung, sondern im Gegenteil als Stärke unseres Familienunternehmens.
Und natürlich geschieht das alles nicht losgelöst von Markt- und Kundenverhalten, sondern mitten in einer Branche, die sich neu sortiert. Wärmepumpen polarisieren, sehr stark sogar. Wie erleben Sie das persönlich?
Ja, sehr intensiv und positiv. Also im persönlichen Umfeld erlebe ich das gar nicht polarisierend. Auf jedem runden Geburtstag, jeder Hochzeit oder ehrlich gesagt, inzwischen sind es mehr Silberhochzeiten, da landet irgendwann die Diskussion beim sogenannten Heizungsgesetz, das ja jetzt gerade umbenannt wurde. Und ich erlebe das dann in den Diskussionen ganz anders als in Politik und Presse. Und nicht nur auf diesen privaten Veranstaltungen, auch wenn ich in CFO-Circles unterwegs bin, landet irgendwann immer dann spätestens beim Bier die Diskussion beim Heizungsgesetz. Und wie gesagt, ich erlebe das ganz anders. Ich erlebe ein unglaubliches Interesse an Fakten. Der Endkunde ist viel mündiger, als man denkt. Das ist das, was wir immer wieder feststellen. Und deswegen, ich habe im privaten Umfeld dann auch teilweise schon mal einen Vortrag gehalten, die Wärmepumpe, Mythos und Wahrheit. Keine Angst, ich bringe den jetzt nicht. Das wäre mal ein eigener Podcast vielleicht.
Ich kenne den sogar, den Vortrag.
Genau, Sie haben ihn sich auch anhören dürfen. Also einfach nur mal ein Beispiel. Das heißt ja immer, Wärmepumpen sind laut. Es heißt ja immer, Wärmepumpen sind laut. Die sind heute nicht mehr laut. Im Nachtmodus hat eine Wärmepumpe 46 Dezibel. Das ist so laut wie ein Kühlschrank. Und ich meine, der Kühlschrank steht in Ihrem Haus, die Wärmepumpe steht draußen. Und wenn Sie dann ein paar Meter wegstehen von der Wärmepumpe, dann sind wir bei 29 Dezibel. Das hören Sie dann fast gar nicht. Oder auch, dass Wärmepumpen nicht im Altbau funktionieren. Unsere heutigen Wärmepumpen mit anderen Kältemitteln, die unsere Produkte jetzt alle haben, die neuen, da funktioniert das auch im Altbau. Also sogar mit Heizkörpern. Sie können mit einer Wärmepumpe Heizkörper heiß machen. Und da gibt es noch so viele Punkte. Und das sind die Diskussionen, die ich dann persönlich erlebe. Und dann eher das Feedback ist, oh, das wusste ich gar nicht. Und kannst mal einen Kontakt herstellen, dass wir das mal angehen können. Das ist eigentlich das, dieses Polarisierende erlebe ich da tatsächlich gar nicht.
Das übrigt ja schon fast meine nächste Frage, ob es auch Menschen gibt, die mit einer gewissen Abwehrhaltung auf sie zukommen. In letzter Konsequenz geht es ja dann immer nur darum, oder geht es immer nur darum, dass sie quasi ein großes Interesse haben und sie dann auf Veranstaltungen entsprechend, ich sag's einfach mal in Anführungszeichen, ausfragen zum Thema.
Ja, das ist tatsächlich so. Also Abwehrhaltung habe ich nie erlebt, sondern wirklich dieses Interesse, wenn ich dich jetzt schon mal habe, dann erklär doch mal oder so, also dieses Interesse nach Fakten, das ist einfach da. Ein einziges Mal habe ich das erlebt mit einem entfernten Bekannten, der sagte, nee, das Ding kommt mir nicht in den Garten und das ist dann auch okay.
Ja.
Es geht ja hier nicht um Ideologie und wenn jemand das kategorisch ausschließt, wir haben so viel zu tun.
Ja.
Für die Wärmepumpe und es gibt so viel, was man angehen kann für die CO2-Reduktion beim Heizen, für die deutsche Wirtschaft, dass man sich dann, glaube ich, nicht in so Einzeldiskussionen verlieren darf. Es gibt sehr viel, was man freiwillig mit einer konkreten Steuerung angehen kann.
Haben Sie denn das Gefühl, dass sich der gesellschaftliche Blick auf Ihr Unternehmen in den letzten 2 Jahren verändert hat oder in den letzten Jahren?
Ja, unbedingt. Unbedingt. Ich glaube, wie gesagt, vor 13 Jahren angefangen, wenn man da gesagt hat, bei Weilern, dann kam man bei wem und dann Heizung und dann war das Gespräch eigentlich zu Ende. Also Heizung. Ja. und das ist natürlich, hat sich seit einigen Jahren komplett geändert. Also eigentlich seit den Corona-Jahren, da war ja dieses Cocooning, ne, wenn man nicht reisen konnte. Dann haben viele in die Renovierung investiert. Da fing das eigentlich an, das Interesse. Dann natürlich auch der Überfall auf die Ukraine mit der Diskussion, ist Gas verfügbar? Dann hatten wir auch nochmal natürlich einen Run auf die Wärmepumpen. Und damit ist der Bekanntheitsgrad der Weiland Group gestiegen. Wir sind stärker im Bewusstsein und darüber freuen wir uns natürlich. Was aber, glaube ich, nicht so im Bewusstsein ist, dass viele nicht wissen, wir sind der größte Heizungshersteller der Welt. Wenn man den Heizungsmarkt definiert ohne Klimaanlagen, man kann natürlich auch mit gewissen Einschränkungen mit Klimaanlagen heizen, aber das ist nicht so, wie in Europa geheizt wird. Das heißt, wenn wir den Markt als Heizung ohne Klimaanlagen definieren, sind wir der größte Heizungshersteller der Welt. Und wir sind bereits heute einer der Marktführer für Wärmepumpen in Europa. Ich denke, das ist vielen nicht so bewusst. Und warum sage ich das hier so direkt? Wir hatten ja schon über die Gesellschaft gesprochen und in Deutschland machen wir uns manchmal zu klein. Wir haben eine starke Heizungsindustrie in Deutschland und wir sind in Deutschland technologisch führend im Bereich Heizung. Und wir als großer deutscher Mittelständler können uns auch in Zukunft hier behaupten und ganz vorne mitspielen. Und ich denke, das ist auch eine wichtige Botschaft, die ich heute vermitteln möchte.
Wie erleben Sie denn die Kundenseite aktuell? Ist das eher Verunsicherung oder ist man da offen für Neues?
Ja, bei Kunde muss man bei uns erstmal unterscheiden. Im Service, wir sind einer der größten Serviceanbieter auch im Bereich Heizung, da sind wir B2C, also da könnten Sie, oder hoffentlich haben Sie das, bei uns einen Wartungsvertrag abschließen, dann sind Sie Kunde. Aber wenn Sie eine Wärmepumpe hier nach dem Podcast kaufen wollen, dann können Sie jetzt nicht direkt bei uns, sondern dann gehen Sie übers Fachhandwerk, über den Installateur. Und hier ist unser Kunde dann tatsächlich der Fachhandwerker. Aber wenn ich jetzt mal auf den Endkunden referenziere, Sie als Verbraucher, erstmal, der trifft natürlich in der Regel nicht die Markenentscheidung, ne? Sondern das macht der Fachhandwerker. Deswegen gehen wir auf den zu. Wissen Sie, welche Heizung Sie haben? Also nur sagen, wenn Sie Weiland haben?
Bestimmt Weiland.
Nein, aber die meisten wissen es eben gar nicht. Also deswegen, wenn wir dort ansprechen, sind eher die Fachhandwerker oder Wohnungsbaugesellschaften oder Projektentwickler, weil die Entscheidung treffen zur Wärmepumpe und zum Anbieter. Nun zu Ihrer Frage, ist der Endkunde, wenn ich jetzt auf den Endkunden, auf den Verbraucher beziehe, ist der Endkunde verunsichert? Ich würde eher sagen, unentschlossen. bei der ganzen öffentlichen Diskussion, auch den sehr komplexen Förderbedingungen, die ja wirklich auch schwer nachvollziehbar sind und auch schwer prognostizierbare Energiepreise. Mhm. Wie wird sich der Gaspreis entwickeln? Wie wird sich der Strompreis entwickeln? Weil der Kunde im Endeffekt, das muss man ganz klar sagen, der Verbraucher ist an der Wirtschaftlichkeit interessiert. Das ist ein wichtiger Punkt. Und eben auch an der Verlässlichkeit. Wenn wir da mal ins nahe Ausland gucken, nach UK. In UK gibt es eine ganz klare Förderung. Und zwar Gasgerät raus, Wärmepumpe rein, 7.500 Pfund. Nicht abhängig vom Einkommen, nicht abhängig vom Kältemittel etc., sondern ganz klar, wenn du dein Gasgerät austauschst durch eine Wärmepumpe, kriegst du 7.500 Pfund. Mhm. Und die aktuelle Regierung hat das weitergeführt von der Vorgängerregierung. Mhm. Also da ist dann auch eine Konstanz und Verlässlichkeit und dann zieht das auch beim Verbraucher. Ich denke, das ist das Entscheidende und deswegen haben wir heute eher noch so ein Abwarten als Verunsicherung.
Ja. Sind wir wieder beim Thema Vertrauen, oder?
Ja, genau. Definitiv.
Was bedeutet der Wandel in der Zusammenarbeit? Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie sind sehr nah an Ihren Heizungsbauern dran. Was bedeutet der Wandel für die Zusammenarbeit mit Ihrer, ich sag mal, Hauptzielgruppe?
Ja. Also das Fachhandwerk, die Heizungsinstallateure, das sind unsere Partner. Das sind die Partner bei der Wärmepumpe. Wir haben ein sehr, sehr großes Netzwerk mit unseren Fachhandwerkern. Nicht nur in Deutschland, sondern wirklich weltweit. Und wir sind hier im engen Austausch und unterstützen das Fachhandwerk mit Trainings. Wir haben eine Weiland Academy mit Online-Trainings, mit physischen Trainings in Trainingsräumen. Auch Unterstützung der Fachhandwerker mit Tools, mit Apps, mit Planungs-Apps. Weil das ist wichtig, dass man hier auch die Kapazität der Installation gemeinsam hochfährt. Also das ist eine gemeinsame Aufgabe, die wir hier haben, die wir gemeinsam angehen. Und da ist natürlich die Wärmepumpe einer der Hauptschwerpunkte, weil Gasgeräte installieren, das können die schon sehr gut.
Wenn wir die Wärmewende jetzt als großes Gesamtprojekt verstehen, welchen Beitrag soll denn Weiland darin leisten?
Ich denke schon, dass die Wärmepumpe eine der zentralen Aufgaben unserer Zeit ist. Für die Umwelt, aber natürlich auch für die Zukunft unseres Heizungsunternehmens. Und unsere Vision lautet daher schon seit wirklich vielen Jahren, taking care of a better climate. Also wir sorgen für ein besseres Klima, also bewusst eben auch doppeldeutig. Und was heißt das konkret? Also wir entwickeln hochwertige Wärmepumpen, die effizient sind. Wir hatten es eben schon gesagt, wir unterstützen das Fachhandwerk bei Planung und Installation, damit hier die Kapazitäten auch am Markt sind. Und wir helfen den Endkunden, sich zu orientieren und dann, wenn er sich dafür entschieden hat, auch mit Lösungen beim Energiesparen, dass die Heizungen auch optimal laufen. Also kurz gesagt, wie unterstützen wir das? Mit Technologie, mit Partnerschaft, mit dem Fachhandwerk und mit Information. Aber letztendlich ist das eine Gesamtaufgabe unserer Gesellschaft. Ich hatte es gesagt, im Interesse der Umwelt, aber auch im Interesse des Standorts Deutschland.
Mhm. Was sind denn die nächsten großen Schritte für Weiland in den kommenden Jahren?
Ehrlich gesagt, für die ganz großen Schritte sind sie jetzt ein bisschen zu spät hier. Die großen Schritte haben wir schon vor einigen Jahren gemacht. Mhm. Wir haben ein neues Wärmepumpenwerk in der Slowakei gebaut, wo wir jetzt produzieren. Wir haben hier am Standort Remscheid ein Elektronikcenter gebaut, was auch schon fertig ist und produziert, weil Wärmepumpen einfach viel mehr Elektronik brauchen als ein Gasgerät. Deswegen haben wir hier das Elektronikcenter am Standort Remscheid gebaut. Und jetzt 2026 starten wir dann mit der Produktion unserer neuen Erdwärmepumpe und auch unserer neuen modernen Wärmepumpe für große Leistungen, also Wärmepumpen, mit denen Sie auch größere Gebäude mit hohem Energiebedarf mit einer Wärmepumpe beheizen können. Diese beiden Produktgruppen, die produzieren wir am Standort in Remscheid. Da sind wir gerade am Aufbauen der neuen Linien, da sind wir ja gemeinsam gerade durchgegangen. Und die nächsten Jahre werden dann geprägt sein von Markteinführungen dieser neuen Gerätegenerationen in allen europäischen Ländern. Und das ist für uns immer inklusive UK und der Türkei. Und das Ziel ist klar, hatte ich schon gesagt, bei Wärmepumpen ganz vorne zu stehen. Und das ist auch die Messlatte für die Transformation, in der wir uns selber messen.
Dankeschön.
Damit kommen wir zu einer Frage, die uns immer besonders interessiert. Gerade mit dem Blick auf unsere Hörerschaft, die nächste Generation von Führungskräften. Herr Dr. Borchers, welche Empfehlungen geben Sie jungen Führungskräften mit, die heute ein verantwortliches Umfeld übernehmen, in dem vieles gleichzeitig im Wandel ist? Was hat Ihnen selbst besonders auf diesem Weg geholfen?
Ja, das ist eine spannende Frage, die ich tatsächlich regelmäßig diskutiere, weil ich immer Mentees habe. Das ist ein Mentorenprogramm, was wir bei Weiland haben. Das heißt, auch meine Kollegen in der Geschäftsführung, ganz viele Führungskräfte im Unternehmen bieten sich als Mentor an und haben dann Mentees. Und das ist eine Frage, die ich dort mit meinen Mentees natürlich auch immer diskutiere im Hinblick auf die Karriereentwicklung der Mentees. Sie hatten angesprochen diesen Wandel. Ehrlich gesagt, Veränderung gehört zum Berufsleben immer dazu, damals wie heute. Und wenn man mal guckt, was in der Vergangenheit passiert ist, da ist auch schon ganz schön viel im Umbruch gewesen. Während meiner Promotionszeit, Ende der 90er Jahre, habe ich dann als Gastprofessor in Bulgarien gearbeitet. Ich war an der Technischen Universität Braunschweig und Sofia, Technische Fakultät, war die Partneruni. Und da habe ich wirklich den tiefgreifenden wirtschaftlichen Wandel damals hautnah erlebt, auch mit den Sorgen der Studentinnen und Studenten, wie sie über die Runden kommen, die wirklich wenig dort zur Verfügung hatten. Also da war ein unglaublicher Umbruch schon. Oder dann meine erste Tätigkeit nach der Promotion bei Lufthansa. Ich habe 2000 bei Lufthansa angefangen und dann war ich am 11. September 2001 bei der Lufthansa und habe die Einschläge da im Büro des Leiter Investor Relations auf dem Fernseher verfolgen müssen. Und das ist natürlich ein Ereignis, das die Welt massiv geändert hat, aber natürlich auch für ein Unternehmen wie Lufthansa ein massiver Einschnitt war und letztendlich wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass ich dann das Unternehmen verlassen habe. Das heißt, so Umbrüche gibt es immer. Oder 2008 in Argentinien habe ich dort die Wirtschaftskrise als CFO miterlebt mit Inflationsraten und Zinssätzen von über 30%. Als ich angefangen hatte, war es bei 8% und dann war es nach kurzer Zeit bei 30%. Also deswegen ist meine Erfahrung, dass Umbrüche gibt es wirklich immer und sie werden bleiben. Und da muss man sich einfach drauf einstellen. Und ich sage immer, das wahrste Gesetz der Betriebswirtschaft ist der Schweinezyklus. Und der Mensch kann ja immer nur, man versucht immer antizyklisch zu denken, aber es gelingt eigentlich den wenigsten. Das heißt, wenn es nach unten geht, denkt man, oh Gott, es geht weiter nach unten. Aber wenn man sich das historisch anguckt, es geht nach Krisen immer wieder nach oben. Immer. Und ich denke, das ist auch eine wichtige Botschaft, auch um Zuversicht auszustrahlen. Es geht immer wieder nach oben, nach Krisen. Das ist etwas, was ich dann auch vermittle. Aber konkrete Empfehlungen, eigentlich drei. Das eine ist klarer Wille. Also wissen, was man erreichen will. Wo will ich hin? Nicht jetzt auf eine konkrete Position, aber weißt du, will ich ins Management? Will ich irgendwann mal in die Geschäftsführung? Will ich das? Das ist schon etwas, mit dem man sich beschäftigen sollte. Und dann ist es Mut. Also wie kommt man da hin? Man muss sich ins Gespräch bringen. Man muss auch Verantwortung übernehmen und auch den Hut in den Ring werfen. Das hatte ich ja, Sie hatten das ja eingangs mal gefragt bei einem Team. Natürlich habe ich da auch meinen Hut in den Ring geworfen und gesagt, ich würde das gern machen. Und dann ist auch wichtig Durchhaltevermögen, weil Erfolg ist selten Zufall. Das wird ja häufiger gesagt und dann brauche ich noch ein bisschen Glück bei der Karriere. Nee, also Erfolg entsteht wirklich durch Einsatz, durch Beharrlichkeit und natürlich gehört auch immer ein Stück Glück dazu oder Fortune. Aber hier halte ich es wirklich immer mit dem Zitat des Fußballtrainers Hermann Gerland, immer Glück ist Können. Weil wenn man es immer versucht, dann hat man auch mal Glück. Richtig, ja. Deswegen ist wirklich dann Glück in der Karriere, ja, aber man muss auch zur richtigen Zeit da sein und das erfordert den eigenen Einsatz. Also immer Glück ist Können. Und dann vielleicht, was hat sich schon ein bisschen geändert, auch wenn ich in Diskussion mit meinen Söhnen bin. Ich glaube, man muss internationalen Karrieren noch mehr als früher aufgeschlossen sein. Weil angesichts der aktuellen unterschiedlichen Entwicklungen der Länder wird sich sicherlich auch die ein oder andere Möglichkeit im Ausland geben. Sei es als eine Station in der Karriere beim deutschen Unternehmen oder auch beim internationalen Unternehmen in Deutschland. Ich denke, das ist wichtig, dass man sich da den gesamten Arbeitsmarkt dann auch anschaut und einfach auch international denkt.
Schön. Das war ein sehr schönes Schlusswort, Herr Dr. Borchers. Danach kann nichts mehr kommen. Herzlichen Dank.
Ja, danke.
Ja, von meiner Seite auch vielen Dank. Man hat ja das Gefühl, Sie sind ja seit 13 Jahren im Unternehmen, also von so einer Aufbruchsstimmung und Sie sprühen vor Energie und das ist ansteckend und Sie strahlen so. Das war ein wunderbarer Podcast. Vielen, vielen Dank. Und dieses Authentische, dem kann ich nur zustimmen. Also vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten, dass wir hier bei Ihnen sein durften.
Ja, danke, dass Sie hier waren.
Dankeschön, Dominik. Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke, Jessica.
Alle weiteren Infos, die stehen unten in den Shownotes und wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Bis dahin alles Gute. Tschüss.